Wie können wir uns schützen? Was dürfen wir in der Gemeinde machen und was nicht? Auch in frommen Kreisen gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen, bei uns jedenfalls. Es sind alles spannende Fragen, aber sollten wir nicht in der Gemeinde zuerst geistlich fragen? Was bedeutet die Corona-Zeit geistlich? Und was sehen wir da? Wir merken erstmal, wie brüchig unser, ach so, in Anführungszeichen, normales Leben ist. Wir hatten Jahre, da ging die Wirtschaft immer bergauf und man hat so geplant und gemacht und getan, das machen wir dann, das machen wir nächstes Jahr. Und auf einmal merken wir, ein kleines Virus und alles ist vorbei. Also wir haben das sehr konkret erlebt. Ich war noch am Donnerstag bei uns in der Grundschule in Seelbach und habe mit 120 Kindern Lieder geübt. Wir haben einen Gottesdienst geplant am Sonntag, dass die Kinder aus der Grundschule im Gottesdienst singen und wir gemeinsam etwas machen. Ja, am Sonntag war noch Online-Gottesdienst. Kein Kind mehr da. So schnell ging das. Aber was heißt das geistlich? Wir haben zum Beispiel im Neuen Testament in Lukas 13, wo der Turm in Siloa umfällt, Menschen sterben und die Leute dann fragen, ja und? Und Jesus sagt dann, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr auch alle so umkommen. Das heißt, Katastrophen, Krisen sind Herausforderungen zur Umkehr. Nun sind wir beim Thema Umkehr oder man könnte auch sagen Bekehrung geneigt, an andere zu denken und sagen, ja, die Leute in der Welt, die sollen mal umkehren, die sollen sich bekehren. Und das ist auch ein ganz wichtiges Anliegen, ein Gebetsanliegen. Wir haben immer Gebetskreise und eine Dame betet immer wieder für Erweckung im Siegerland. Ja, auch das Siegerland braucht Erweckung, braucht Umkehr. Aber ich möchte auch uns, die wir mit Jesus leben, fragen, ist nicht auch Umkehr für uns immer wieder ein Thema? Nicht, dass wir immer wieder neu Christen werden müssten. Wir sind Christen, wenn wir an Jesus glauben. Aber dass wir immer wieder neu sagen, Jesus, mein Leben soll auch heute dir gehören. Ich kann nur von mir sagen, ich brauche das immer wieder, jeden Tag. Und so können wir fragen, ist vielleicht unser geistliches Leben so im Laufe der Zeit schlaff geworden? Haben wir noch eine eindeutige Richtung? Oder passen wir uns vielleicht doch an vielen Stellen der Gesellschaft mehr an, als wir denken? Ich hörte mal von einem Gemeinschaftsbruder, der sagte zum Thema Ehescheidung den Satz, früher dachten wir, es wäre ein Problem der Welt. Dann dachten wir, es ist ein Problem der Kirche. Und jetzt merken wir, es ist unser Problem. Also dass wir merken, auch so in frommen Kreisen sind heute Dinge, wo man früher dachte, geht gar nicht, aber ist so. Müssen wir erst mal sehen. Und dann auch die Frage so von der Prägung der Gesellschaft her. Ich war letzte Woche in der Bibelschule Adelshofen, gebe da gelegentlich Unterricht und da sprachen wir darüber, wie so die Trends der Gesellschaft heute sind. So, dass man dieses Prinzip hat, ja, ich mache das, was mir gerade gefällt, so spontan und Zuverlässigkeit, bei einer Sache bleiben ist viel schwieriger und man sucht sich dieses aus und jenes aus. Und dann habe ich die Bibelschüler, also alles fromme Leute, die heute in den hauptamtlichen Dienst gehen wollen, gefragt, sind das nur die anderen oder entdecken wir das bei uns auch? Und da fand ich sehr ehrlich, dass einige sagten, doch, das finde ich auch bei mir. Das prägt mich und uns ja auch in unseren frommen Kreisen. Und sagte einer so, das fand ich richtig klasse, der sagte, ich möchte das lernen, zuverlässig zu sein. Also, dass wir fragen, ja, wie kann ich ganz bei Jesus sein in dieser Zeit? Und auch in der Verkündigung, auch in den Gemeinden, dass wir fragen, ja, passen wir vielleicht auch die Verkündigung auch in den frommen Kreisen dem an, was man so hören will. Nicht, dass wir jetzt sagen, ja, wir glauben nicht mehr, was in der Bibel steht, aber dass wir vielleicht sagen, naja, man muss das ja nicht so deutlich sagen, wir wollen die Leute nicht vom Kopf stoßen, vielleicht sogar aus guten missionarischen Gründen sagen, ja, man muss ja erstmal langsam, also dass wir dann die Sachen abschwächen. Trauen wir uns zum Beispiel noch vom Gericht Gottes zu reden? Jesus hat das nicht getan. Er hat immer Klartext geredet. Er hat sich nicht den Erwartungen der Masse angepasst. Und er war auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Er hat sein Leben gegeben. Bei ihm kann man nicht sagen, der wollte einfach nur genießen und seinen Spaß haben. Nein, er ist einen ganz unbequemen Weg gegangen, einen unbequemen Weg für uns. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, dass wir sagen, als Christ darfst du keinen Spaß haben. Natürlich nicht. Aber die Frage, ist das das, was trägt? Ist das der Sinn des Lebens? Sind wir bereit, einen unbequemen Weg zu gehen? Wir lesen dazu heute als Predigttext Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Wir können sie auch hier mitlesen. Herzlichen Dank für die Technik. Da heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Drei Verse, die uns sehr schön deutlich machen, wie Jesus uns herausfordert und heute Morgen herausfordert, einen unbequemen Weg zu gehen. Gerade indem wir in dieser Krise sind heute, dass wir sagen, das nehmen wir als Herausforderung, geistlich ganze Sache zu machen. Also Thema heute Morgen, lass dich herausfordern, einen unbequemen Weg zu gehen. Wir haben drei Verse und drei Gedanken zu diesem Text, zu jedem Vers einen Gedanken. Zunächst zu Vers 12, Jesus ist den unbequemen Weg gegangen. Jesus hat gelitten, lesen wir hier, durch sein eigenes Blut. Das heißt, er ist wirklich gestorben. Durch sein eigenes Blut heißt ja, er war es selbst. Also eine gute Stelle, wenn wir vielleicht im Gespräch sind mit Leuten, die sagen, gibt es ja nicht bei Muslimen zum Beispiel diese Meinung, ja das stimmt ja eigentlich gar nicht, in Wirklichkeit ist ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt worden. Nein, sagt unser Text, es war wirklich Jesus, der den Foltertod am Kreuz erlitten hat. Nun steht hier, dass er draußen vor dem Tor gelitten hat. Das ist zum einen eine Ortsangabe, Golgatha, wo das Kreuz von Jesus stand, das befand sich außerhalb der Stadtmauer. Aber vor dem Tor, das ist auch eine geistliche Aussage, nicht nur eine Ortsangabe. Nach den alttestamentlichen Bestimmungen sollten nämlich die Spötter außerhalb des Lagers gesteinigt werden, da wo die Opfertiere verbrannt wurden. Das zeigt, Jesus, er war wirklich verachtet. Man kann sagen, der Zorn des Volkes entlud sich sozusagen bei ihm. Es gibt ja und gab nicht nur die offizielle Justiz, sondern auch so eine Art Lynchjustiz. Wir erleben das heute leider auch bei uns, dass wir nicht mehr nur sozusagen das offizielle Recht haben, sondern dass im Internet dann Leute fertig gemacht werden durch Kommentare und sowas. Also das haben wir auch. Und damals war es auch schon so bei Jesus, dass die Leute schrien und sagen, kreuzige ihn. Pilatus wusste ja, dass Jesus unschuldig war, aber war zu schwach, dem Druck der Masse zu bestehen. Die Leute waren so aufgebracht, dass er dann vor die Stadt gezogen wurde, an den Ort, wo die Verbrecher hingerichtet wurden. Das war, was er angeblich verdient hat. Wahrhaftig kein bequemer Weg. Warum hat Jesus das getan? Warum ist er nicht geflohen? Hätte er tun können, er hätte sich wehren können, er hätte Engel schicken können. Alles hat er nicht getan. Er ist am Kreuz gestorben, um uns zu heiligen, steht hier. Das Volk zu heiligen. Was heißt das, dieses Heiligen? In dem Vers vor unserem Text, wenn ihr möchtet, guckt mal in der Bibel nach, da lesen wir von dem Sündopfer. Im Alten Testament gab es ja zahlreiche Opfervorschriften und besonders wichtig war dabei der große Versöhnungstag. Da wurden zwei Ziegenböcke geopfert, übrigens auch außerhalb des Lagers. Die Sünden des Volkes wurden sozusagen auf den Bock gelegt, damit er sie wegträgt. Darum spricht man auch heute noch von einem Sündenbock. Ein Sündenbock ist einer, der nicht oder zumindest nicht alleine schuldig ist, wo dann gesagt wird, aber der war's, damit man selber besser dasteht. Und so ist Jesus sozusagen der Sündenbock gewesen für uns. Und bis heute. Er hat alle unsere Schuld auf seine Kappe genommen. Er sagt uns sozusagen, nimm all deine Sünde, nimm all den Mist, auch das, was in der letzten Woche war, jedes hässliche Wort, jeder falsche Gedanke, alles, nimm es aus und kipp es über mir aus. Den ganzen Dreck deines Lebens, ich nehme dir das ab, ich trage das für dich am Kreuz. Darum ist er für uns gestorben. So groß ist seine Liebe. Jesus ist nicht am Kreuz für uns gestorben, weil er Masochist war oder am Leben verzweifelt ist. Irgendwie gescheiterte Existenz. Nein, aus Liebe. Und gibt uns damit ein Vorbild, was Liebe bedeutet. Bei mir kommt das in jeder Traupredigt vor, weil ich das für ganz wichtig halte, dass wir Liebe heute oft nur noch gefühlsmäßig verstehen. Nichts gegen Gefühle, aber wenn die Gefühle Grundlage der Liebe sein sollen, dann ist die Liebe sehr brüchig. Gefühle kommen und gehen. Und es gibt auch in jeder Ehe Situationen, wo man vielleicht den anderen am liebsten an die Wand klatschen würde. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von einem Eheberater, der gefragt wurde, haben Sie je an Scheidung gedacht? Das ist ein christlicher Eheberater. Der Antwort von ihm, nein, aber an Mord. Also wir merken, die Gefühle sind sehr wechselhaft. Und nun frage ich, wie ist das bei Jesus? Ist er ans Kreuz gegangen, weil er so romantische Gefühle hatte? Hat er da gehangen und gesagt, ach, das ist so schön, der Himmel voller Geigen? Natürlich nicht. Im Gegenteil, es war ein schwerer Weg, ein Weg, um den er selber ringen musste. Er hat vorher noch gebetet, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist Liebe. Manchmal auch gegen die Gefühle für den anderen da sein, so wie Jesus. So wie Jesus es am Kreuz getan hat. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Und er hat damit alle Schuld weggenommen, die auch wir mit uns herumtragen. Und da möchte ich Ihnen, möchte ich dir das nochmal zusagen und dir Mut machen. Bekenne ihm das. Sag es ihm. Sag nicht nur theoretisch, ich bin auch irgendwie Sünder, sondern überlege, was ist gewesen in der letzten Woche und bekenne es ihm. Und dann höre seine Zusage. Für dich habe ich das angegangen. Für dich bin ich gestorben. Für dich habe ich das alles getragen. Sonst müssten wir ohne Jesus die Schuld selber tragen. Die Todesstrafe, der ewige Tod. Aber er schenkt Vergebung. Im Hebräerbrief, aus dem unser Predigttext stammt, da ist es im 9. Kapitel, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So werden wir geheiligt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Weil er sein Blut vergossen hat, vergibt er. Das heißt, wir, die wir eigentlich unheilig sind, gelten durch Jesus, wenn wir an ihn glauben, als Heilige. Übrigens ist das im Glaubensbekenntnis gemeint, wenn es da heißt, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Mancher denkt, das ist ja katholisch. Nein, im biblischen Sinne sind Heilige die, die das Heil haben, die durch Jesus geheiligt sind. Darum schreibt Paulus ja auch in seinen Briefen zum Beispiel an die Heiligen in Korinth. Die Korinther waren beileibe nicht in dem Sinne heilig, dass sie alles richtig gemacht haben, aber sie waren Menschen, die zu Jesus gehörten. In diesem Sinne sind wir geheiligt und können sagen, schön, dass wir hier eine Versammlung von Heiligen haben, von Menschen, die an Jesus glauben. Also das Erste, Jesus ist den unbequemen Weg gegangen. Das Zweite, Vers 13, Christsein ist manchmal unbequem. Lasst uns seine Schmach tragen, lesen wir hier im zweiten Vers unseres Textes. Ganz wörtlich würde das heißen, lasst uns auch uns kreuzigen lassen. Gut, das ist nicht so wörtlich gemeint, aber Jesus hat ja auch gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Wir müssen nüchtern sehen, Christsein kostet etwas. Christsein kann sogar das Leben kosten. Schön, dass ihr Mittwoch Open Doors hier habt. Wir unterstützen Open Doors auch und bei Open Doors, da können wir ja sehr anschauliche Berichte hören und lesen, wie es Christen geht in der Welt. Ich möchte uns mal ein Interview, ein Beispiel vorlesen von einer Christin aus einem ostafrikanischen Land, aus Eritrea. Sie schreibt: Ich wurde schwer misshandelt. Mein ganzer Körper war ein einziger Schmerz. Eines Tages befahl uns eine Wache, sofort nach dem Essen nach draußen zu kommen. Dort erwartete uns wieder eine Prügelstrafe. Wir wurden neben den Container angekettet und verprügelt. In der Sonnenhitze schmerzten meine Wunden noch mehr. Ich fühlte, dass ich bald sterben werde. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, war ich von Wärtern umgeben, die versuchten, mich aufzurichten. Willkürlich erfanden sie immer neue Vergehen, um uns zu bestrafen. Eines Tages beschloss einer, dass wir eine Strafe verdienten, weil wir seine Befehle nicht ausgeführt hätten. Wir mussten uns flach auf den Boden legen. Ich hatte noch immer starke Schmerzen, aber er nahm keine Notiz davon und verprügelte uns. So verschlechterte sich mein Zustand erneut. Ich verlor viel Blut, konnte nicht mehr gehen, nicht einmal bis zur Toilette. Soweit das, was diese Christin schreibt in dem Magazin von Open Doors. Und wenn wir so etwas hören, können wir vielleicht so ein bisschen ahnen, ich sage nur sehr vorsichtig, ahnen, wie es verfolgten Christen geht. Was es für sie bedeutet, die Schmach von Jesus zu tragen, wie es hier heißt. Wären sie dazu bereit? Wärst du dazu bereit? Oder ganz konkret, wärst du dazu bereit, für Jesus ins Gefängnis zu gehen, dich foltern zu lassen? Mancher sagt, ich hoffe, ich kriege das hin, aber werde ich die Kraft haben? Da möchte ich Ihnen und dir zusagen, Jesus schenkt die Kraft dann, wenn es sein muss. Der Prediger Spurgeon wurde mal gefragt, wären Sie bereit, für Ihren Herrn auf den Scheiterhaufen zu gehen? Haben Sie die Kraft dazu? Seine Antwort, nein. Aber ich weiß, wenn morgen um 10 Uhr hier der Scheiterhaufen wäre, dann würde morgen um 10 Uhr mein Herr mir die Kraft dazu geben. Das ist die Ermutigung. Aber wichtig, dass wir neu erkennen, das kann der Weg sein. Ich bin dazu bereit und bitte auch Jesus um die Kraft, auch Verfolgung, auch Nachteile auszuhalten. Und wir hatten das ja in Deutschland auch. Wir hatten zwei Diktaturen und in beiden Diktaturen hatten es die Christen schwer. Heute müssen wir, Gott sei Dank, das meine ich sehr ernst, Gott sei Dank, keine Angst um unser Leben haben, wenn wir Christen sind in Deutschland. Aber ich habe den Eindruck, die Luft in Deutschland wird für Christen dünner. Jedenfalls für die, die zur Bibel, zu Jesus stehen. Man muss ja heute schon Angst haben, dass die Staatsanwaltschaft kommt, wenn man biblische Werte öffentlich vertritt. Ihr kennt die Beispiele sicher. Sind wir dazu bereit? Lasst uns zu ihm hinausgehen aus dem Lager, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs. Man könnte es frei übersetzen, geht heraus aus dem, wo es euch so gut geht, wo es euch bequem ist. Seid bereit, euch beschimpfen, euch fertig machen zu lassen, verachtet zu werden. Oder anders ausgedrückt, verlasst eure Komfortzone. Mir sagte mal ein Verantwortlicher einer Bibelschule, ich kann das Wort Komfortzone nicht mehr hören. Offenbar hat er die Erfahrung gemacht, viele Leute sind nicht dazu bereit, auf ein paar Annehmlichkeiten zu verzichten. Ich frage, ist das nicht das Mindeste, was wir tun, wenn es schon keine äußere Verfolgung gibt, wir keine Angst um Leib und Leben haben müssen? Wie kann das aussehen? Zum Beispiel so, dass wir sagen, ich nehme mal drei Beispiele, dass wir sagen, ich bin bereit, zu der Wahrheit der Bibel zu stehen. Und zwar auch an Punkten, wo das heute unbequem ist. Und das Tückische ist ja, es ist ja nicht nur ein Problem außen oder der Kirche. Es ist inzwischen ein Problem unserer frommen Kreise, dass wir auch da Diskussionen haben, wo ich mich frage, wie kommt das auf einmal? Ich las letztlich in einem Heft einer frommen Ausbildungseinrichtung, dass ein Dozent fragte, es gibt ein Lied, vielleicht kennt ihr das auch, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und er fragte, dürfen wir das heute überhaupt noch singen? Habe ich gefragt, warum nicht? Ja, da steht, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Was für ein negatives Menschenbild. Sollten wir nicht lieber sagen, dass du mich kennst, dass du mich kennst und darum liebst, weil ich also gute Gaben habe. Und da merke ich, es geht nicht mehr nur um Sexualethik, da auch, aber es geht inzwischen um die Grundfragen des Glaubens. Ist der Mensch ein Sünder? Brauchen wir eigentlich Vergebung oder sind wir schon so gut, wie wir sind? Ich bin es nicht. Ich brauche Jesus. Dass wir da offen dazu stehen. Und das Herausfordernde ist ja, man wird dann schon ganz komisch angeguckt. Vielleicht haben einige gehört von einer Äußerung des Direktors der Klinik Hohe Mark, Herr Grabe, der äußert sich zum Thema Homosexualität und meinte dann, ja, wir sollten das jetzt auch anerkennen und sagte dann, ja, also wer das anders sieht, der hat offensichtlich die Bibel noch nicht richtig gelesen. Da frage ich mich, wo sind wir jetzt, dass mir das dann vorgeworfen wird? Da fängt es an. Ein zweites Beispiel, wo wir die Komfortzone verlassen können, Mitarbeit in der Gemeinde. Corona verführt vielleicht auch ein bisschen zu Bequemlichkeit. Man kann ja auch zu Hause reichlich Gottesdienst im Internet hören oder lesen. Da kann man doch auch mal zu Hause bleiben. Aber Gemeinde lebt davon, dass wir zusammenkommen. Und dass wir nicht nur zusammenkommen, dass wir uns einbringen, dass wir uns einsetzen für Gottes Gemeinde, auch hier in Kreuztal. Eltern setzen sich für ihre Kinder ein. Und wer als Eltern oder Großeltern vielleicht in der Corona-Zeit Kinder hatte, die nicht in die Schule gehen konnten, der weiß, dass das auch herausfordernd ist. Und so möchte Gott, dass sich die Gemeinde, dass sich die Kinder Gottes einsetzen. Und vielleicht kann die Corona-Zeit, wo vielleicht auch manches weniger stattfindet, eine Zeit der Besinnung sein, dass wir nochmal neu fragen, Herr, was ist für mich persönlich dran? Und wo sind meine Prioritäten? Ich habe mal in der Predigt eine Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die wurde gefragt vom Pastor, könnten Sie sich vorstellen, in der Gemeinde mitzuarbeiten? Ach nee, habe so viel zu tun, keine Zeit. Kurze Zeit darauf nahm sie eine Halbtagsstelle an. Dafür war offensichtlich Zeit. Da fragt man sich wieder, wo liegen die Prioritäten? Als ich dieses Beispiel erzählt habe in einer Predigt bei uns in der Gemeinde, ist dadurch ein Mann, der sagte, das war für mich der Punkt, wo Gott mir gesagt hat, ich arbeite mit und bis heute, seit mehreren Jahren, arbeitet er in einer verantwortlichen Stelle mit. Überlegt mal, könnte etwas für euch dran sein, wo Gott euch sagt, heute Morgen setzt dich ein, auch wenn es vielleicht unbequem ist. Und ein drittes Beispiel, wo wir unsere Komfortzone verlassen können, der Umgang mit dem lieben Geld. Sind wir bereit, wirklich zu geben? Ich meine nicht nur so ein paar Euro, sondern in der Bibel gibt es ja die gute Regel des Zehnten, 10% für Gott. Also ich habe noch nie so viel Diskussion nach einer Predigt gehabt, wo ich mal über dieses Thema sehr deutlich gepredigt habe und mal vorgerechnet habe, gesagt, wir sind so und so viele Leute, Durchschnittsverdienst in Deutschland, und wenn jeder 10% geben würde, könnten wir auch 3 Leute anstellen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, will ich jetzt hier nicht ausrechnen, aber ist ja mal eine spannende Frage. Es gibt den schönen Satz, das Portemonnaie bekehrt sich als letztes. Und wir haben ja auch gerade in der Corona-Zeit an manchen Stellen wirkliche Herausforderungen. In manchen Stellen brechen Spenden ein. Vielleicht möchte Gott uns neu sagen, denk daran, auch hier deine Komfortzone zu verlassen. Mancher denkt vielleicht, das hört sich aber ziemlich negativ alles an. Ich soll sogar mein Leben riskieren, ich soll mich unbeliebt machen, ich soll mitarbeiten, ich soll spenden, ich soll. Ist Christsein so negativ? Möchte denn einer überhaupt noch Christ sein? Wie sollen wir dann evangelisieren? Nochmal, ehrlich reden, was auch die Kosten sind. Aber wir können ja auch mal ganz betriebswirtschaftlich fragen. Mein Sohn hat Betriebswirtschaft studiert, also kann man fragen, die Kosten sind hoch, aber wie ist denn der Gewinn? Und können wir vielleicht gerade, wenn wir die Kosten sehen, neu entdecken, der Gewinn ist doch viel größer, das, was Jesus uns schenkt, ist doch viel kostbarer und lohnt es sich nicht, gerade dann viel einzusetzen, weil der Gewinn so groß ist, weil er so viel schenkt? Der größte Gewinn, das ewige Leben und dass er jetzt schon bei mir ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mancher hat es ja auch persönlich sehr schwer in dieser Zeit. Manche überlegt, wie geht es weiter an meinem Arbeitsplatz? Oder kennt jemand in der Familie, wo es ganz schwer ist? Wo es auch finanziell schwer wird? Oder mancher hat tatsächlich eine Ansteckung, fragt sich, wie geht es weiter? Aber es lohnt sich, weil ich dann nämlich merke, gerade dann ist Jesus da. Gerade in solchen Krisenzeiten macht er mir Mut, zeigt mir, ich lasse dich nicht im Stich. Du kannst mir alles sagen, ich helfe dir. Also, es lohnt sich, den unbequemen Weg zu gehen. Und das führt uns zum dritten, Vers 14. Der unbequeme Weg führt zum Ziel. Viel wird es so gehen, vermute ich, dass sie sagen, ja, ich möchte ja gerne mit Jesus leben, ich will ja ganz gerne ganze Sache machen, aber es ist so schwer, so einen unbequemen Weg zu gehen. Wie heißt es so treffend? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Übrigens hat das Jesus selber gesagt. Wir lassen uns so gerne ja einlullen. Und wie kommt das? Oder positiv gefragt, was können wir tun? Ich habe den Eindruck, wir sind oft auch als Christen zu wenig zielorientiert. Wir definieren Christsein vielleicht gar nicht bewusst, aber unbewusst sehr stark und einseitig durch die Gegenwart, wie es mir jetzt geht. Und denken, hoffentlich komme ich gut durch den Tag jetzt. Ist ja auch nicht falsch, jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber wenn Christsein nur heißt, ich komme im Alltag ein bisschen besser klar, ist das zu wenig. Dann kann man sich vielleicht tatsächlich fragen, sind die Kosten nicht zu hoch? Ich vergleiche das mal mit einem Laufband im Fitnessstudio. Nichts gegen Fitnessstudios, mein Vorgänger übrigens war gerne im Fitnessstudio, hatte mehr Muskeln als ich. Auf so einem Laufband, da läuft man die ganze Zeit, aber man bewegt sich nicht von der Stelle. Irgendwie schon verrückt, nicht? Also denke ich mir manchmal, da vermeiden wir jeden Schritt, fahren 100 Meter beim Auto und dann geht man ins Fitnessstudio, um die fehlende Bewegung wieder auszugleichen. Tritt man auf der Stelle, um sich wenigstens ein bisschen zu bewegen. Aber das ist ein Bild, wie das Christsein oft ist, dass wir sozusagen auf der Stelle treten. Zwar das eine oder andere machen, aktiv sind hier und da, aber wir sind jetzt und hier. In der Bibel ist Christsein eben nicht wie ein Laufband, sondern eher wie ein Marathonlauf. Marathonlauf, also ich würde das nicht schaffen, die 42, so und so viele Kilometer, aber das ist herausfordernd, das ist anstrengend. Mit Sicherheit noch viel anstrengender als seine Trainingseinheit auf dem Laufband, aber der entscheidende Unterschied ist der, es gibt ein Ziel. Ein Ziel, das man erreichen will. Kilometer 42. Und dieses Ziel, das motiviert. Nicht, da läuft man dann vielleicht Kapitel bei Kilometer 39 und denkt, oh, ich kann nicht mehr, ich würde am liebsten alles hin. Aber nach 3 Kilometer, ich halte durch. Auf dem Laufband läuft bestimmt keiner so lange wie einer beim Marathonlauf. Und so auch beim Christsein. Die Aussicht auf das Ziel, die gibt Kraft, die gibt die Kraft, sich auch auf unbequeme Wege einzulassen. Und das Ziel ist das ewige Leben. Hier heißt es, wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das war im Jahr 2013 die Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, das heißt, in unserem Leben bleibt letztlich nichts. Nicht die Gesundheit, nicht das Geld, nicht das Ansehen, nichts. Alles müssen wir zurücklassen. Auch das schöne Häuschen, wo wir vielleicht angebaut haben. Und darum richten sich Christen aus auf die zukünftige Stadt. Das neue Jerusalem. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird das ganz anschaulich beschrieben. Die neue Stadt Gottes, die neue Welt Gottes, wo er alle Tränen abwischen wird, alle Schmerzen wegnehmen wird. Und diese Ausrichtung ist die entscheidende Perspektive. Der Kirchenvater Tertullian schrieb schon um 200 nach Christus folgende Sätze. Die Wahrheit weiß, dass sie auf Erden nicht zu Hause ist und unter einem Volk, das ihr fremd ist, bald genug auf Feinde stoßen muss und weiß auch, dass ihren Ursprung, ihre Heimat, ihre Hoffnung, Ehre und Würde im Himmel besitzt. Soweit Tertullian. Ich frage Sie, frage dich einmal ganz direkt, wo ist deine Heimat? Kreuztal? Siegerland? Christen sagen, meine Heimat auf dieser Erde ist nur vorläufig. Ich habe hier sozusagen nur den zweiten Wohnsitz. Meine wirkliche Heimat ist bei Gott, in seiner neuen Welt. Darauf lebe ich zu. Und wer das so sagen kann, der ist innerlich frei. Frei davon, immer zu fragen, wie kann es mir besser, bequemer sein, sondern zu sagen, frei, ich kann auch Unbequemes leichter annehmen. Sozusagen den schmalen Weg gehen, den Weg zum Leben. Und wie schön wird es sein, dann einmal bei Jesus zu sein. Wenn das große Fest im Himmel steigt, ohne Abstand, ohne Masken, nur mit der Freude, dann werden alle schweren Dinge vergessen sein. Und vielleicht kann uns Corona neu daran erinnern. Ich las vor einiger Zeit von einem Polizeibeamten, etwa 50 Jahre alt, also in meinem Alter, der starb an Covid-19, ohne Vorerkrankung. Da habe ich gedacht, hätte auch mich treffen können. Da wurde mir neu bewusst, wie schön, dass ich vor dem Tod keine Angst haben muss. Ich fand einen schönen Spruch dazu: Wenn du stirbst, bevor du stirbst, stirbst du nicht mehr, wenn du stirbst. Ja, verstanden? Also, wenn ein Mensch, der sozusagen nur für sich lebt, wenn dieser alte Mensch stirbt, dann müssen wir nicht mehr sterben, wenn wir körperlich ins Grab sinken, weil wir dann bei Jesus sind. Wenn du stirbst, bevor du stirbst, stirbst du nicht mehr, wenn du stirbst. Und das heißt sterben eben auch, dass mein Wunsch nach Bequemlichkeit stirbt, dass ich sage, ich richte mich neu aus auf meinen Herrn. Das kostet viel, aber es bringt umso mehr. Mit ihm hat mein Leben ein Ziel, das bleibt. Und wer auf dieses Ziel zugeht, der hat wirklich einen Sinn. Der muss sich nicht der Masse anpassen, der kann immer fragen, Herr, was willst du? Und diese Krise, in der wir jetzt sind, kann uns neu daran erinnern. Also, wem folgen wir? Jesus oder der Masse? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du dich nicht geschont hast, dass du diesen unbequemen, diesen schrecklichen Weg zum Kreuz gegangen bist, für uns. Hilf uns, dass wir uns neu aufrütteln lassen, dass wir neu unser Leben ganz dir schenken, auch wenn wir vielleicht schon lange Christen sind, und dass wir uns ausrichten auf dich, auf deine Zukunft, auf deine neue Welt, dass wir nicht kleben an dem, was wir hier haben. Und wir bitten dich jetzt auch für die Stadtmission hier in Kreuztal, dass du Segen schenkst, auch in dieser Zeit, dass du bei allen bist, die es schwer haben, die vielleicht krank sind, die auch nicht kommen können, dass du ein gutes Miteinander gibst, dass du Weisheit schenkst in der Leitung, auch in den Entscheidungen, die anstehen, und vor allem, dass dein Wort immer in der Mitte steht. Und wir bitten dich auch für den Gemeinschaftsverband, dass du auch dort schenkst, ja, dass die Geschwister einen guten, klaren Weg gehen mit dir. Danke, Herr, dass der Weg mit dir immer ein guter Weg ist, der Weg zum Ziel. Amen.